Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich habe ja in den vergangenen Wochen die lateinischen Bezeichnungen des Kirchenjahres für mich neu entdeckt. Letzte Woche hatten wir Kantat. Diese Woche haben wir den Sonntag Rogate, das heißt Bitten. In ländlichen katholischen Regionen finden heute zahlreiche Bittprozessionen statt für eine gute Ernte. Für den protestantisch geprägten Norddeutschen sind solche Prozessionen ja immer etwas befremdlich. Bei uns würde die Überschrift Beten, glaube ich, besser passen, weil das ja die Form ist, in der wir Gott bitten. Aber das Beten hat in unserer postmodernen Zeit ja nicht gerade Hochkonjunktur. Vermutlich hängt es auch damit zusammen, dass sich der, der bittet, irgendwie klein macht. Ein Stück weit hilflos und demütig dem gegenübertritt, der ihm die Bitte erfüllen kann, erfüllen soll. Und dafür sind wir doch eigentlich zu stolz. Wir wollen doch die sein, die alles selbst hinkriegen. Da brauchen wir doch gar keinen Gott, den wir um Hilfe bitten. Und wenn wir das allein nicht schaffen, dann gibt es ja immer noch die Behörden. Irgendein Amt, das gefälligst zu helfen hat. Und wenn das nicht klappt, dann können wir uns ja auch noch an Vereine, Parteien, Interessenvertretungen wenden, die das Notwendige für mich dann schon durchzusetzen haben. Ja, das ist das Selbstverständnis unserer Zeit, das uns ja auch täglich von den sozialen Medien, der Presse, dem Fernsehen so bestätigt wird. Wobei, ich glaube, das ist gar nicht nur ein Problem unserer Zeit. Ich glaube, das ist ein Problem der gesamten Menschheitsgeschichte. Nur in einer Zeit, in der sich die Menschen mehr und mehr von Gott entfernen, ihn negieren, da tritt es natürlich deutlicher zutage. Aber schon die Jünger haben Jesus gebeten, Herr, lehre uns beten. So richtige Profibeter waren das scheinbar auch nicht. Jesus antwortet auf diese Bitte mit dem Vater unser. Geht quasi auf den Inhalt ein, den unsere Gebete haben sollen. Und direkt danach folgt dann der Predigttext für den heutigen Sonntag. Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Da geht es um die innere Einstellung, um die Herzenshaltung, mit der unser Gebet verbunden sein soll. Und das veranschaulicht Jesus in einem Gleichnis. Und Jesus sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf einer Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der Drinne würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Herr, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Ja, ein schönes Bild, dieses Gleichnis. Es macht deutlich, Beten ist Beziehungssache, genau wie Freundschaft. Wohl dem, der einen Freund hat, eine Freundin, da weiß man, wohin man sich wenden kann in der Not. Klar, eine unangenehme Situation, vielleicht etwas peinlich, aber was soll man machen? Da kommt also ein guter Bekannter zu Besuch, unangemeldet, spät abends. Und nichts im Haus, das man anbieten könnte. Das ist ja für einen Nordeuropäer schon sehr unangenehm. Aber wir könnten damit vielleicht noch leben und würden sagen, naja, hätte ja auch Bescheid sagen können. Für einen Orientalen ist das eine absolute Katastrophe. Bei dem Stellenwert, den Gastfreundschaft in der Kultur einnimmt, ein Super-GAU, geht gar nicht. Es muss eine Lösung her. Aber um die Uhrzeit, alle Geschäfte geschlossen, keine Chance, das Problem allein zu lösen. Da kann jetzt nur noch ein Freund helfen. Da muss ich um Hilfe bitten. Ja, und so ist das mit dem Beten bei uns ja auch. Der mit weitem Abstand häufigste Grund, warum Menschen beten, ist, weil sie Hilfe brauchen. Sätze wie, da hilft nur beten oder Not lehrt beten, machen das deutlich. Unser Protagonist macht sich also auf den Weg, mitten in der Nacht. Vielleicht zögert er kurz, als er vor der Tür steht und denkt, oh, kann ich das jetzt wirklich bringen? Vielleicht wecke ich die ganze Familie auf. Damals haben ja meist alle in einem Bett geschlafen. Aber was hat er für eine Wahl? Gar keine. Also klopft er an. Erstmal ganz zögerlich und leise. Dann ein bisschen lauter. Und dann hört er die Stimme des Freundes. Ein Glück, kein Babygeschrei. Die Kinder schlafen scheinbar weiter. Aber jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Er erzählt dem Freund, was passiert ist, in welcher Not er steckt. Und jetzt ist er auf jeden Fall nicht mehr allein mit dem Problem. Denn der Freund muss sich ja irgendwie dazu verhalten. Und damit steuert die Geschichte auf die einzigst interessante Frage zu. Wie wird sich der Freund verhalten? Eine Frage, die eigentlich gar keine ist, weil die Antwort ist von Anfang an klar. Denn auch der Freund hat ja gar keine Wahl. Natürlich wird er helfen, weil sein Freund Hilfe braucht. Aber dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen des unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Dieser zunächst ja mal etwas seltsam klingende Satz stellt aus meiner Sicht die klare Aufforderung dar, wirklich mit allem zu Gott zu kommen. Sogar penetrant, nervig und immer wieder mit den gleichen Dingen. Allen Scham und alle anerzogene Zurückhaltung dürfen, sollen wir bei Gott ablegen und kommen, wie wir sind. Denn Gott wünscht sich eine Beziehung und da gehört genau das auch dazu. Nun wird der ein oder die andere vielleicht denken, schöne fromme Worte und für einen Sonntagsgottesdienst ja auch durchaus angemessen. Aber für das echte Leben, das von Sonntag 11 Uhr bis nächsten Sonntag 10 Uhr, da taugen die nichts, diese Worte. Ich habe selbst erlebt, mehr als einmal, ich habe Gott bestürmt, Tage, Nächte, Wochen lang. Aber es ist nichts passiert. Und wenn ich ganz ehrlich wäre, was ich mich nicht so richtig traue, ich bin von diesem Gott zutiefst enttäuscht. Was soll das für ein Gott sein, der Regeln aufstellt, Zusagen gibt und selbst sich nicht dran hält? Ich würde sagen, das ist dann eine berechtigte Frage. Ich vermute ja, dass es kaum Christen gibt, wenn überhaupt, die dieses Gefühl nicht auch kennen. Zumindest, wenn sie einen halbwegs intakten Zugang zu ihrem Gefühlsleben haben. Ja, da ist man in tiefster Not, verzweifelt. Da wird man von Klassenkameraden, von Arbeitskollegen gemobbt. Da steht die Gesundheit auf dem Spiel. Oder es geht um das Leben eines geliebten Menschen. Jedenfalls ein emotionaler Ausnahmezustand. Und da kann nur noch Gott helfen. Und man bestürmt ihn, genau wie Jesus uns das ja rät. Aber nichts. Es passiert nichts, trotz dieser Zusage. Haben Sie da nicht das Recht, frustriert und wütend zu sein? Doch, das haben Sie, weil Sie Mensch sind. Denn genauso wie wir ganz konkrete Vorstellungen davon haben, wie sich ein Freund zu verhalten hat, haben wir auch ganz konkrete Vorstellungen davon, wie sich ein guter und gerechter Gott zu verhalten hat. Und diese Erwartungen sind enttäuscht worden. Natürlich reißt einem das den Boden unter den Füßen weg. Natürlich ist man zutiefst enttäuscht. Aber wenn sich der tiefe Schmerz etwas gesetzt hat, wenn man wieder etwas klarer denken kann, dann sollte man Gott, vor allem aber sich selbst, zugestehen, noch einmal zu prüfen, ob die Wut auf Gott berechtigt war oder ob die eigenen Erwartungshaltungen das Problem sind. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Was uns gegeben wird, wann uns aufgetan wird, das steht ja übrigens nicht. Das spielt sich in unserem Kopf ab. Das sind unsere Erwartungshaltungen. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht hinaus. Auch wenn es stimmt, hört sich das irgendwie etwas billig an, nach Wortklauberei. Worauf ich hinaus möchte, ist etwas anderes. Um unsere Erwartungshaltungen gegenüber Gott zu begründen, schnappen wir Menschen uns ja gern mal den ein oder anderen Vers oder die ein oder andere Textpassage aus der Bibel heraus. Aber wenn man etwas aus dem Zusammenhang reißt, besteht natürlich immer auch die Gefahr, dass das zumindest mal missverständlich rüberkommt. Und die Bibel in ihrer Gänze, das ist so ein Gesamtzusammenhang, ein Gesamtkunstwerk Gottes. Da steht praktisch alles mit allem in Verbindung, greift ineinander, ist miteinander verwoben. Da gibt es einerseits die Aufforderung zum Beten und die damit verbundenen Zusagen. Andererseits macht die Bibel aber auch deutlich, dass Gott nicht alle Bitten, Gebete erhören wird, nicht erhören kann. Das wohl berühmteste nicht erhörte Gebet stammt von Jesus persönlich. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er sah den Schmerz, das Leid, das ihn erwartete, in Gedanken schon vor sich. Wie gern hätte Gott dieses Gebet erhört. Aber er hat es nicht getan. Jesus musste den schrecklichen Weg bis zu Ende gehen, weil es keinen anderen Weg gab. Denn sonst wäre es das Aus für sie, für mich und für Milliarden anderer Menschen gewesen. Zugegeben, das ist natürlich jetzt ein sehr spezielles Beispiel. Aber wenn wir die Bibel als Gesamtwerk betrachten, dann lassen sich denklogisch oder ganz unmittelbar andere Hinweise darauf finden, dass Gott manche Gebete nicht erhören kann. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das wünschen. Ich möchte drei Bereiche herausgreifen und kurz erläutern. Erstens, Gebet gegen Gebet. Zweitens, Gebet gegen den von Gott vorhergesagten Weg der Welt. Drittens, Gebet, das einen Eingriff in die Freiheit des Menschen zur Folge hätte. Gebet gegen Gebet. Schauen wir auf den Ukraine-Krieg. Millionen Menschen in der Ukraine und weltweit beten dafür, dass dieser schreckliche Krieg möglichst bald beendet wird. Dass die Russen ihren Fehler endlich einsehen, sich einigermaßen gesichtswahrend, aber vor allem schnell zurückziehen. Und zur gleichen Zeit beten vermutlich Millionen russisch-orthodoxer Christen für einen schnellen Erfolg der militärischen Sonderaktion, für eine Ukraine ohne Nazi-Diktatur, in der auch Russen frei leben können. Und das tun sie mit ehrlichem Herzen und gutem Gewissen. Jahrelange gezielte Propaganda bleibt nicht ohne Folgen. Die vernebelt die Sinne. Wer könnte das besser verstehen als wir Deutsche? Uns hat eine solche Propaganda zu einem Volk von Mördern gemacht. Aber unabhängig von jeglicher Wertung, Millionen Gebete werden nicht erhört werden können. Nicht so, wie sich die Betenden das wünschen. Gebet gegen den von Gott vorhergesagten Weg der Welt. An vielen Stellen der Bibel finden wir Aussagen darüber, wie sich unsere Welt weiterentwickeln wird. Und das ist kein schönes Bild. Volk wird sich gegen Volk erheben. An vielen Orten wird es Seuchen und Hungersnöte geben. Das ist die Zukunft der Welt. Warum das so kommen wird, werden wir vermutlich nie so ganz durchdringen. Die Bibel spricht davon, dass es die unabänderliche Konsequenz unserer Lebensweise ist. Nicht unbedingt der individuellen, wohl aber der kollektiven Schuld. So traurig, so dramatisch, ja schrecklich das für jede Einzelne und jeden Einzelnen wird, die das erleben. Diese Probleme werden wir nicht wegbeten können. Sonst hätte Gott uns ja belogen. Und das passt nicht zu seinem Wesen. Unmöglich. Ergibt sich auch aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel. Nun sollte man nicht denken, typisch alter weißer Gott. Nur weil er das mal gesagt hat, schaut er jetzt unbarmherzig zu, ohne in das Elend einzugreifen. Quasi aus Rechthaberei. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ergibt sich auch aus dem Gesamtzusammenhang. Weil er wusste, dass es genauso kommen wird, unabänderlich. Und das hängt vermutlich mit Punkt 3 zusammen, zu dem wir nachher noch kommen werden. Hat er es angekündigt, damit sich die, die das trifft, darauf einstellen können. Als Jesus dies den Jüngern erläutert hat, hat er sie quasi angefleht. Wenn diese schrecklichen Dinge geschehen, verzweifelt nicht. Setzt euer Vertrauen auf Gott. Er ist eure einzige Chance. Er wusste nur zu gut, wie schnell Hilflosigkeit in Verzweiflung und Verzweiflung in Ablehnung und Wut auf Gott umschlägt. Aber das ist nicht der richtige Adressat. Drittens, kein Eingriff in die Freiheit des Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass die Freiheit des Menschen auch eine Grenze für Gebetserhörung ist. Die Freiheit des Menschen als selbstständigem Geschöpf Gottes ist Gott unvorstellbar wichtig. Ich glaube nicht, dass wir das überhaupt erahnen können. Ja, vermutlich würde jeder von uns sagen, Freiheit ist eine ganz wichtige Sache, ein ganz hohes Gut, ist zu schützen und zu wahren überall, würden wir alle unterschreiben. Aber wir Kinder der westlichen Welt, wir stehen in der Gefahr, und ich muss das jetzt mal so hart sagen, als Dummschwätzer mit leeren Worthülsen um uns zu werfen. Ich bemühe nochmal die Ukraine, weil die im Moment so präsent ist. Da steht ein ganzes Volk in unglaublicher Geschlossenheit auf, leistet erbitterten Widerstand gegen einen haushoch überlegenen Gegner. Ja, und dafür zahlen sie einen hohen Blutzoll. Wofür? Für Freiheit und Selbstbestimmung. Bei uns ist es schon etwas her. Es war die Generation meines Urgroßvaters, die in Berlin auf die Barrikaden gegangen ist, die Gefängnis und Erschießung riskiert hat für ein kleines bisschen Freiheit. Und wir, die wir diese Freiheit quasi in die Wiege gelegt bekommen haben, uns ist das fast ein bisschen mühsam, alle 1 bis 2 Jahre mal 500 Meter zum Wahllokal zu gehen, um 2 Kreuze zu machen. Die Wahlbeteiligung sinkt langsam, aber kontinuierlich und nähert sich der 50%. Das heißt, der Hälfte von uns ist ihre Freiheit ja scheißegal. Wie erbärmlich ist das? Aber ich schweife ab, die Frage ist ja, wie sieht Gott das mit der Freiheit? In ihrem Gesamtzusammenhang, der ist heute wichtig, beschreibt die Bibel einen Gott, der jahrtausende lang um die Menschen wirbt, weil er sich nach einer Beziehung mit diesen Menschen sehnt. Aber bei Gott gibt es keine Zwangsehe. Niemals. Niemals hat er einen Menschen gezwungen, in diese Beziehung einzutreten. Er ist bis zum äußersten Gang gegangen. Sein Sohn hat einen schrecklichen Tod auf sich genommen, um uns quasi eine Autobahn zu Gott zu bauen. Und so wenige fahren hin. Wie frustrierend muss das für Gott sein? Dabei hatte er doch auch ganz andere Möglichkeiten. Wenn er damals nicht Jesus geschickt hätte, sondern in all seiner Macht und Herrlichkeit selbst erschienen wäre, hier auf der Erde, alle hätten die Knie vor ihm gebeugt. Jede wäre ihm nachgefolgt. Dem hätte sich doch niemand entziehen können. Aber wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Wenn man sich nicht entziehen kann, dann ist man nicht mehr frei. Und jetzt halte ich mich lieber ein bisschen an dem Pult fest, weil bei dem Gedanken wird mir schon auch etwas schwindelig. Wenn man das zu Ende denkt, dann heißt das ja, der Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nimmt billigend in Kauf, dass viele nicht gerettet werden, ihr Leben verlieren, um der Freiheit willen. Ein ewiges Leben bei Gott in Unfreiheit,
ist für ihn keine Option.
Dann lieber ein kurzes in Freiheit. Das heißt, Jesus Christus ist für unsere Freiheit gestorben. Dafür, dass wir frei entscheiden können, ob wir mit oder ob wir ohne Gott leben wollen. Und wenn das so ist, wenn die Freiheit bei Gott diesen Stellenwert hat, dann kann er in diese Freiheit nicht eingreifen. Aber macht es dann noch Sinn zu beten, wenn Gott so oft nicht eingreifen kann? Ich denke schon. Ich bin davon überzeugt. Zum einen gibt es ja noch viele andere Bereiche. Und zum anderen heißt das ja auch bei diesen Bereichen nicht, dass Gott nicht eingreift. Aber oft nicht so, wie wir uns das wünschen. Weil da gibt es Grenzen. Ich möchte zum Abschluss gern Dietrich Bonhoeffer zitieren. Einen ganz wundervollen, beeindruckenden Menschen. Der hat sich von Beginn an klar gegen die Nazi-Diktatur gestellt. Am 5. April 1943 wurde er dann konsequenterweise auch verhaftet. Und am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg erhängt. Nur 2 Wochen, bevor die Amerikaner das KZ befreit haben. Über 2 Jahre in Haft und nur 2 Wochen vorher ist er erhängt worden. Manchmal habe ich schon gedacht, 2 Wochen, Gott, die hättest du doch irgendwie überbrücken können, oder? Bonhoeffer war ja gerade mal 40, der hätte noch 30, 40 Jahre locker gelebt. Was hätte dieser Mann der Welt nicht alles geben können? Aber vielleicht hat Gott gedacht, ja, das hätte er, ganz bestimmt. Aber er hat dieser Welt schon so viel gegeben. Und er hat schon so viel gelitten. Dietrich Bonhoeffer darf jetzt zu mir. Jetzt müsst ihr mal sehen, wie ihr so klarkommt. Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In einem solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.